Wie war das letztes Jahr für euch, als die Energiepreise durch die Decke gegangen sind und dann noch die Lebenshaltungskosten hinterher? Wir haben im Dezember Heizöl getankt für 1,61 €. Ich habe gesagt, 1000 Liter, das muss reichen, dann müssen wir im Winter überkommen. Das hat echt wehgetan. Ich weiß nicht, wie es euch ging. Und dann noch die Inflation, 10%, das hat uns allen echt wehgetan. Und es hängt uns immer noch in den Knochen. Aber im Vergleich zu 1923 ist das alles noch sehr moderat, was wir derzeit erleben. Ich habe mal nachgelesen, im Frühjahr 1923, als unsere Gemeinde gegründet wurde, da kostete ein Laibbrot 700 Mark, muss ich mal vorstellen. Und Ende des Jahres, ihr kennt das, wo dann Milliardenscheine gedruckt wurden, da fuhr man mit der Schubkarre zum Bäcker mit Geld, um Laibbrot zu kaufen. 1923 ist als Krisenjahr Deutschlands in die Geschichte eingegangen. Ihr kennt das, Hyperinflation, Hitlerputsch. Im Winter 1923 wurde der damalige Versammlungsraum der Gemeinschaft in der Kleinkinderschule in der Wilhelmstraße 5 geschlossen. Ihr habt es vorhin gehört in dem Bericht von Emilie Dörner. Es gab keine Kohlen mehr zum Heizen. Musste geschlossen werden, trafen sie sich dann zu Hause. Auch wir hatten im Winter nicht Probleme mit der Heizung, aber wir haben enorm versucht, unser Heizungsverhalten einzusparen, weil, ihr wisst das alle, letzter Winter in Deutschland war Gas knapp und wir heizen hier mit Gas. Ich habe so gedacht, es gibt doch erstaunliche Parallelen zu 1923 und zu unserer Zeit hier. Inflation, Energiemangel und auch politisch schwierige Zeiten, turbulente Zeiten. Damals ging die junge Demokratie einer ungewissen Zukunft entgegen. Unsere Demokratie dagegen ist gefestigter als damals die junge Weimarer Republik. Aber auch wir merken, Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie ist bedroht und denken wir nur mal an diesen Putschversuch der sogenannten Reichsbürger. Also auch das wieder eine interessante Parallele damals. Die Rechten hatten versucht zu putschen und jetzt haben wir das wieder. Es ist erstaunlich. Es waren schwierige Zeiten damals, als einige Leute, die bei evangelistischen Abenden 1922 im Winter zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren und die dann im Frühjahr die landeskirchliche Gemeinschaft Heuchelheim gründeten. Zunächst dachte ich so im Rückblick auf diese Männer und Frauen damals, das war mutig, was sie gemacht haben in dieser Zeit, in dieser schwierigen Zeit. Inzwischen sehe ich das aber ein bisschen anders und ich finde, es war nicht mutig, was sie gemacht haben, in dieser unsicheren Zeit eine Gemeinschaft zu gründen, sondern es war konsequent. Es war absolut richtig und nötig und konsequent, das zu tun. Die jungen Christen damals haben das richtig gemacht und sich zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen. Andreas Kraft, ein Schweizer Zukunftsforscher, Ökonom und Psychologe, schreibt in seinem Buch Unsere Hoffnung, unsere Zukunft von Gemeinschaften der Hoffnung. Warum geht's nicht weiter? Jetzt. So. Also in diesem Buch Gemeinschaften der Hoffnung schreibt er, Andreas Kraft, Gemeinschaften der Hoffnung zeichnen sich dadurch aus, dass Menschen ihre Ideale und Werte teilen, an das Gute glauben, in ihre verschiedenen Fähigkeiten vertrauen und sich gegenseitig unterstützen. Insofern haben die Gründer damals genau das Richtige gemacht und eine Gemeinschaft der Hoffnung gegründet. Und um hoffen zu können, spielen für Kraft gute soziale Beziehungen eine entscheidende Rolle. Hoffnung, schreibt er, ist immer eine Hoffnung für dich und uns, nie eine individuelle Hoffnung. Gerade wenn ein Mensch keine Hoffnung mehr hat, etwa wegen einer schweren Krankheit, braucht es andere, die ihn einerseits ganz praktisch unterstützen und die andererseits mit ihm hoffen. Und ich ergänze, die mit ihm und für ihn beten und ihm sozusagen wieder Hoffnung einflößen. In diesen Beziehungen können Menschen über sich hinaussehen und über sich hinauswachsen, schreibt Kraft. Glaube, Liebe und Hoffnung, diese christlichen Tugenden gehören untrennbar zusammen. Einsamkeit jedoch, sagt er, oder gestörte Beziehungen fördern das Gefühl von Hilf- und Hoffnungslosigkeit und damit auch Ängste und Depressionen. Und Kraft, der macht so Hoffnungsstudien und nennt das seinen Hoffnungsbarometer Studien. Er hat also durch Studien herausgefunden, dass Menschen desto mehr Hoffnung haben, je stärker sie von anderen unterstützt sind oder dass ihnen zugehört wird oder sie Geborgenheit erleben. Es war also damals im Frühjahr 1923 für die jungen Gläubigen absolut richtig, sich zu einer Gemeinschaft der Hoffnung zusammenzuschließen. Das hat ihnen Halt und Hoffnung in diesen schwierigen und wirtschaftlich schwierigen Zeiten gegeben. Und dadurch konnten sie auch für andere wiederum zu Hoffnungsträgern werden. Und es war der Glaube, der ihnen Hoffnung gegeben hat. Und Kraft kann auch in seinen Studien, in diesen Hoffnungsbarometer-Studien belegen, dass Menschen, die an eine höhere Macht glauben, statistisch nachweisbar höhere Hoffnungswerte haben als nicht-religiöse Menschen. Er sagt, der Glaube an einen gütigen und wohlgesonnenen Gott und das Vertrauen, dass er mich nicht im Stich lässt, helfen sehr stark dabei, in einer schweren Situation den Glauben an eine bessere Zukunft nicht aufzugeben. Und das, was Kraft durch seine Studien herausgefunden hat, das finden wir alles schon in der Bibel. Denn die Bibel erzählt von Menschen, die in schwierigen Zeiten Gott vertraut haben und die erlebt haben, wie dieser Gott sie nicht im Stich gelassen hat. Und diese aufgeschriebenen Erfahrungen aus der Bibel geben seit daher Generationen über die Jahrhunderte hindurch immer wieder Mut, im Glauben und in der Hoffnung festzuhalten, auch in schwierigen Zeiten. Aber es gab auch in der Bibel immer auch schwierige Zeiten, wo Menschen keine Hoffnung mehr hatten, wo sie resignierten und wo Gott selbst ihnen durch Propheten oder unmittelbar Hoffnung und Mut machen musste. Und im Blick auf unser Motto Hoffnungsträger bzw. Hoffnung verleiht Flügel, habe ich an zwei Texte aus dem Alten Testament gedacht. Beide Texte sind in der Zeit des babylonischen Exils entstanden, als Israel zerstört war und der größte Teil der Bevölkerung nach Babylon deportiert wurde. Der eine Text spricht in der Anfangszeit dieser Zeit in Babylon, der andere ist zum Ende hin entstanden. Ich beginne mit dem Text, der am Anfang steht, kurz am Anfang des babylonischen Exils. Kurz vor der Befreiung und dann kommt der Anfang. Damals, am Ende dieses Exils, wo sie es noch nicht wussten, dass es zu Ende geht, lebten sie etwa 70 Jahre in Babylon. Und die Kinder und die Enkel der Verschleppten sagten, Gott hat uns vergessen. Gott hat kein Interesse mehr an uns. Gott sieht nicht, wie wir hier Unrecht leiden. Und so fühlten sie sich von Gott vergessen und verlassen. Und das kennen vielleicht manche auch, dieses Gefühl, dass sie denken, wo ist eigentlich Gott? Ich merke nichts mehr von ihm. Der hat mich jetzt hängen lassen. Und in diese Situation hinein spricht dann der Prophet und sagt, wie kannst du sagen, Jakob, also das ist ein Synonym für Israel, wie kannst du behaupten, Israel, mein Weg ist dem Herrn verborgen. Mein Gott bemerkt nicht, dass ich Unrecht leide. Hast du es noch nicht begriffen? Hast du es nicht gehört? Der Herr ist Gott der ganzen Welt. Er hat die Erde geschaffen bis hin zu ihrem äußersten Rand. Er wird nicht müde und nicht matt. Keiner kann seine Gedanken fassen. So wurden die damals deprimierten Gläubigen erstmal wachgerüttelt. Sie sollen sich bewusst werden, mit was für einem Gott sie es eigentlich zu tun haben. Und Gott hat sie einige Sätze vorher herausgefordert, ihr Gottesbild noch einmal zu überdenken. Unser Gottesbild ist entscheidend für unsere Hoffnung. So wie Andreas Kraft das schon gesagt hat, der Glaube an einen gütigen und wohlgesonnenen Gott und das Vertrauen, dass er mich nicht im Stich lässt, helfen sehr stark dabei in einer schweren Situation, den Glauben an die Zukunft nicht aufzugeben. Der Glaube an einen gütigen Gott. Welches Bild hast du von Gott? Unser Gottesbild ist grundlegend für unsere Hoffnung. Ich glaube an einen Gott, der bedingungslos für mich ist. So wie es der Apostel Paulus schon geschrieben hat in Römer 8, Vers 31, wenn er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann sich dann auch gegen uns stellen? Was für eine Aussage. Und das ist auch meine Hoffnung, meine Überzeugung. Gott ist 100% für mich. Ich glaube an einen Gott, der bedingungslos für mich ist. Und den Beweis dafür, dass es so ist, liefert Paulus selbst einen Satz weiter, weil er sagt, er, dieser Gott, hat ja seinen Sohn nicht verschont. Vielmehr hat er ihn für uns alle in den Tod gegeben. Wenn er uns aber seinen Sohn geschenkt hat, will er uns dann nicht auch alles andere schenken, fragt Paulus. Wenn Gott seinen Sohn für mich geopfert hat, kann der dann auch gegen mich sein? Unmöglich. Dieser Gott ist immer für mich. Und das ist meine Hoffnung, meine Gewissheit. Und der Prophet sagte damals schon im Exil, in einer Vorausschau auf Jesus Christus, er, Jesus Christus, wurde für unsere Sünden gestraft, damit wir Frieden haben. Das heißt, ich habe Frieden mit Gott, weil er seinen Sohn für mich geopfert hat. Das heißt für mich, egal was passieren mag, es ist nie eine Strafe für Dinge, die ich getan habe oder die ich unterlassen habe. Egal was passiert, es ist nie Strafe. Ich verstehe vieles im Leben nicht, was mir passiert oder auch was anderen Menschen passiert. Aber eines weiß ich für mich, was auch immer mir passieren mag, es ist nie eine göttliche Strafe für große oder kleine Sünden. Und das ist die Basis meiner Hoffnung. Gott ist bedingungslos für uns, das gilt. Und die Gewissheit, dass Gott aus allem immer etwas Gutes entstehen lassen kann, dass ich nicht zerbrechen werde, sondern dass Gott immer in der Lage ist, auch in den schwierigsten Dingen etwas Gutes zu machen. Das verändert noch keine schwierige Situation, aber es verändert meine Sicht. Ich weiß, Gott auf meiner Seite, Gott ist für mich. Und das ist schon mal wichtig zu wissen, okay, der ist schon mal für mich. Und das ist der Schöpfer der Welt. Und damit kann ich leben. Und Gott sagte damals den deprimierten Leuten im Exil, was dieser Gott macht. Er gibt dem Müden neue Kraft. Er macht den Schwachen wieder stark. Junge Männer werden müde und matt. Starke Krieger straucheln und fallen. Aber alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie rennen und werden nicht müde. Sie laufen und werden nicht matt. Hier steht's: Hoffnung verleiht Flügel. Im Hebräischen steht hier wirklich, sie treiben Flügel wie Adler. Das heißt, ihnen wachsen Flügel. Ich kann mich sehr gut mit diesem Text identifizieren. Ich erlebe durch meine drei Baustellen einen mentalen Verschleiß mit zunehmendem Alter. Körperlich fühle ich mich fit, aber dieses Denken für drei Baustellen, für die evangelische Gemeinschaft Heuchleim, für die evangelische Gemeinschaft Biebertal, schön, dass ihr da seid, finde ich toll, dass ihr mit uns feiert diesen Geburtstag. Ja, es ist meine zweite Gemeinde. Und dann eben auch noch die Aufgabe im Hessischen Gemeinschaftsverband. Das sind drei Baustellen, die mich mental im Kopf immer wieder beschäftigen. Das macht müde mit der Zeit. Ich kenne auch die Zeiten, wo ich als junger CVM-Sekretär große Jugendevents, Freizeiten und Jugendwochen geplant und durchgeführt habe. Da waren wir noch fit und stark. Das war gesegnet. Aber ich muss gestehen, da ist auch vieles aus eigener Kraft gelaufen. Auch noch als junger Pastor hier in der Gemeinde. Aber mit zunehmendem Alter merke ich, wie die mentalen Kräfte nachlassen, die Anforderungen aber steigen. Und das ist ja das Fatale. Und ich glaube, viele erleben das auch im Berufsleben. Ne? Die mentalen Kräfte lassen nach, aber die Anforderungen steigen. So, wie soll man dem jetzt gerecht werden? Da geht nichts mehr mit eigener Kraft. Das ist meine Erfahrung. Und da muss ich mir meine Ohnmacht eingestehen. Und das fühlt sich erstmal nicht schön an. Wir sind gerne alle stark. Aber dann ohnmächtig zu sein, sagen, ich kann eigentlich oder ich will auch gar nicht mehr, das fühlt sich nicht gut an. Aber dann erlebe ich, was der Prophet hier schreibt. Alle, die auf den Herrn hoffen, bekommen neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Auf den Herrn hoffen ist nicht passiv. Das heißt nicht hinsetzen, Hände in den Schoß legen und hoffen, dass Gott schon irgendwie eingreifen wird. Nein, hoffen ist für mich etwas sehr Aktives, eine aktive, intensive Haltung. Dieses Wort im Hebräischen meint eine erwartungsvoll angespannte Hoffnung. Und das Wort, was hier steht im Hebräischen, dieser Wortstamm kommt aus dem, in diesem Wortstamm steckt der Begriff Schnur. Das heißt, auf den Herrn hoffen, das heißt, wie mit so einer gespannten Schnur an Gott dranhängen. Auf den Herrn hoffen ist eine erwartungsvoll angespannte Haltung. Und so erlebe ich das. Ich gehe mit meiner Müdigkeit zu meinem himmlischen Vater. Ich schildere ihm meine Situation. Ich schütte mein Herz aus, so wie wir es vorhin im Lied auch gesungen haben. Ich schütte mein Herz und meine Gedanken alles vor ihm aus. Und ich hänge mich an ihn dran wie mit so einer angespannten Schnur. Und diese intensiven Gebetszeiten, das ist sehr aktiv. Und ich hoffe und rechne damit, dass Gott eingreift, dass er etwas tut. Und dann spüre ich das, wie das ist, dass plötzlich Flügel wachsen, so wie es hier steht. Und das sind für mich Worte von Gott aus der Bibel, Gedanken, die er mir unmittelbar durch seinen Geist gibt. Und so spüre ich, wie dann Flügel wachsen. Das ist ein schönes Bild. Was macht ein junger Adler mit diesen frisch gewachsenen Flügeln, wenn er in seinem Nest noch sitzt? Wenn sie dann gewachsen sind, dann geht er an den Rand des Nestes, breitet die Flügel aus und lässt sich fallen. Und dann erlebt er was Wunderbares. Er erlebt, wie es trägt. Aber wenn man genau sein will, muss man sagen, es sind nicht die Flügel, die tragen, sondern die Aerodynamik. Die Flügel sind lediglich das Mittel, um diese Aerodynamik zu erleben. Das Prinzip der Aerodynamik trägt den Adler. Mit seinen Flügeln benutzt er dieses Prinzip. Und das genau meint der Prophet hier in diesem Bild. Gottes Worte, seine Verheißungen, sein Geist sind die Aerodynamik. Und ich breite meine Flügel aus, die Gott mir schenkt, um darauf zu surfen oder zu fliegen. Mit den Flügeln, die er uns wachsen lässt, nutzen wir nutzen wir das aus und erleben, wie sie tragen. Es sind nicht die Flügel, die tragen, sondern Gottes Worte, Gottes Geist, Gottes Gedanken, Gottes Kraft in mir, die er dann weckt. Und dann sage ich, okay, Herr, ich bin müde, aber in deiner Kraft will ich gehen. Und dann erlebe ich, wie plötzlich diese Flügel tragen. Das ist im Prinzip wie Fliegen. Leben in der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist dann was Schönes. Ich fühle mich getragen. Ich vertraue ihm und ich werde getragen. So verleiht Hoffnung mir Flügel. Und das wünsche ich euch allen, dass ihr das auch erlebt. Und viele unter uns, die erleben das auch tagtäglich, wie die Hoffnung auf diesen Gott uns Flügel wachsen lässt und wir getragen werden. Und das sagte Gott nicht den einzelnen Gläubigen, sondern das ist ein Text hier an eine Gemeinschaft, eine Volksgemeinschaft. Und Gott spricht hier nicht an Individualisten, sondern an eine Gemeinschaft von Gläubigen. Hier erscheint wieder dieses Prinzip der Hoffnungsgemeinschaft, von dem Andreas Kraft schreibt. Wir hoffen als Gemeinde gemeinsam auf Gott. In der Beziehung zu anderen Menschen, im gemeinsamen Glauben und Hoffen können Menschen über sich hinaus wachsen und über sich hinaussehen und werden dadurch zu Hoffnungsträgern wiederum für andere. Denn wir sind nicht die Endverbraucher der Hoffnung, sondern wir sind Hoffnungsträger, wie unser Motto lautet. Und darum geht es dann im zweiten Teil, im zweiten Text, im babylonischen Exil. Und diese Botschaft erhielten die Menschen am Anfang dieser Zeit, als sie nach Babylon verschleppt wurden. Damals verbreiteten falsche Propheten das Gerücht, ach, das dauert nicht lange, Gott ist schon unterwegs, Gott wird euch wieder befreien und heimholen in die Heimat. Aber Gott sagte durch den Propheten, nein, es wird länger gehen. Und dann sagt er, baut Häuser und lasst euch darin nieder. Legt Gärten an und esst, was dort wächst. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Verheiratet euch und eure Söhne und Töchter, damit auch sie Kinder bekommen. Eure Zahl soll dort wachsen und nicht abnehmen. Seht zu, dass es der fremden Stadt, also Babylon, gut geht. Stadt der Feinde war das, in die ich euch verbannt habe. Betet für sie zum Herrn. Denn geht es ihr gut, wird es auch euch gut gehen. Und ihr werdet in Frieden leben. Denn ich weiß, was ich mit euch vorhabe, Spruch des Herrn. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Hier ist eine Hoffnungsgemeinschaft in einer schwierigen Situation angesprochen. Und das Wesentliche des Textes steht am Ende. Ich habe Pläne des Friedens und nicht des Unheils, sagt Gott. Ich will euch Zukunft und Hoffnung schenken. Das ist die Basis. Das ist die Basis dieser Hoffnungsgemeinschaft. Gott hat grundsätzlich Gedanken des Friedens und nicht des Unheils mit ihnen. Und hier kommt wieder dieses Gottesbild zum Tragen, was ich anfangs sagte. Wir glauben an einen Gott, der es grundsätzlich gut mit uns meint, der nicht Unheil will, sondern Gutes. Gott will unser Heil. Gott gibt uns Zukunft. Und seine Zukunft geht über diese Zeit hinaus in die Ewigkeit. Wir haben eine ewige Zukunft bei Gott und mit Gott. Und wie wir heute schon gehört haben, die Hoffnung stirbt zuletzt, sagt das Sprichwort. Nein, unsere Hoffnung lebt und hat einen Namen, Jesus Christus. Wir haben eine lebendige Hoffnung. Und sie entsteht durch die enge Gemeinschaft mit unserem Gott und Jesus Christus und dem Heiligen Geist. Das ist die Grundlage für diese Aufforderung an die Hoffnungsgemeinschaft. Die heißt, baut Häuser, lasst euch darin nieder, legt Gärten an, esst, was dort wächst, heiratet, zeugt Söhne und Töchter und verheiratet sie auch wieder. Und ihr sollt wachsen. Das war jetzt eine konkrete Anweisung für die Zeit damals in Babylon. Aber ich denke, das Prinzip gilt genauso für uns heute. Auch wir leben in unsicheren Zeiten mit multiplen Krisen, wie es so schön heißt. Corona, Klima, Energie, Inflation, Krieg in Europa. Das hat man auch nicht so, dass so geballt so vieles auf einmal uns herausfordert. Und manche sehen schon das Ende nahen und sagen, ja, Jesus kommt bald wieder. Das kann durchaus sein. Aber das heißt jetzt nicht, dass wir uns zurückziehen, dass wir uns einmauern und nur noch abwarten, bis Jesus wiederkommt. Die Botschaft von damals gilt auch uns heute und die heißt ganz einfach, lebt. Lebt, nehmt euer Leben aktiv in die Hand, weil Gott euch Zukunft und Hoffnung gibt. Gestaltet euer Leben, gestaltet euer Umfeld. Baut Häuser, legt Gärten an. Ganz im Sinne von Martin Luther, der gesagt hat, und wenn ich wüsste, dass morgen die Welt untergeht, würde ich heute noch einen Baum pflanzen. Und deswegen wollen auch wir im Herbst Bäume pflanzen hier in Heuchelheim. Und dafür werden wir auch dann dieses Geld nehmen. Vielen Dank an die Vereinsgemeinschaft. Wir werden davon Bäume anschaffen und als Zeichen der Hoffnung hier in Heuchelheim pflanzen. Und auch wenn die Erde vergeht, Klimakrise, haben wir trotzdem den Auftrag, diese vergehende Erde zu bewahren. Es ist immer noch Gottes Schöpfung, für die wir eingesetzt sind, sie zu bebauen und zu bewahren. Heiratet und bekommt Kinder. Es gibt tatsächlich Leute, die wollen keine Kinder bekommen, um das Klima zu schützen. Andere möchten ihre Kinder nicht in eine unsichere Zukunft hineingebären. Aber Gott gibt uns Zukunft und Hoffnung. Und Kinder sind ein Zeichen der Zukunft und der Hoffnung. Ich finde es auch immer toll, wenn dann die Kinder hier stehen und in den Kindergottesdienst gehen. Das ist unsere Zukunft und Hoffnung. Und weil wir eine Hoffnung haben, sollten wir aktiv diese Gesellschaft gestalten. Wie es heißt, seht zu, dass es der fremden Stadt gut geht, in die ich euch verbannt habe. Nun sind wir nicht nach Heuchlein verbannt, aber wir haben hier einen Platz. Betet für sie zum Herrn. Mit der Hoffnung gibt uns Gott einen konkreten Auftrag, die Gesellschaft und die Stadt und den Ort zu gestalten. Setzt euch für das Wohl des Ortes ein. Setzt euch für das Wohl der Gesellschaft ein. Eine andere Übersetzung heißt, sucht das Wohl der Stadt. Finde ich sehr schön. Man muss sich schon ein bisschen Gedanken machen und das suchen. Was braucht eigentlich Heuchelheim? Was braucht unser Ort? Lasst uns also aktiv mit offenen Augen durch unseren Ort gehen, durch unsere Gesellschaft gehen und schauen, wo und wie und wem könnten wir hier dienen? Und man kann auch einen Bürgermeister mal fragen, was braucht eigentlich Heuchelheim? Der hat sicher gute Ideen. Also, lasst uns das Wohl von Heuchelheim und der Orte, wo ihr lebt, suchen. Fragt einen Bürgermeister. Geht mit offenen Augen durch den Ort. Was braucht unsere Gesellschaft? Ich zitiere nochmal Andreas Kraft, den Schweizer Zukunftsforscher. Und er sagt, es sind vor allem christliche Werte, die Hoffnung machen und nach denen sich die Menschen sehnen. Das ist Respekt und Wertschätzung, Solidarität, Gemeinschaft, Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Offenheit. Offenheit für Menschen, die anders sind als man selbst. Ich denke da vor allem auch an die Migranten bei uns in Heuchelheim, dass man auch für diese Menschen offen ist. Aber auch sonst Menschen, die anders sind, anders ticken und denken als wir, dass wir offen sind für diese Menschen. Als Christen müssen wir nicht auf das Jenseits vertrösten, sagt Kraft, um Hoffnung zu geben. Das hat Jesus auch nicht gemacht. Jesus hat aktiv den Menschen damals geholfen, denen er begegnet ist. Und so sollten Christen mit dem gelebten Glauben ohne Berührungsängste anderen die Nächsten sein und in den Krisen dieser Zeit für die Welt hoffen. Denn durch den Glauben an Gott haben wir eine lebendige Hoffnung, die über diese Welt hinausgeht. Und lasst uns in diesem Sinne Hoffnungsträger sein, die immer wieder die Gemeinschaft untereinander mit Gott stärkt und die wir in der Gemeinschaft mit Gott uns neue Flügel wachsen lassen. Amen.